Hallo und herzlich willkommen zu meiner Podcast-Folge Strategien im Kreuzverhör. Mein Name ist Tim. Ein kurzer Hinweis vorab. Dieser Podcast wird mit KI-Unterstützung produziert. Meine Stimme ist geklont, mein heutiger Gast ist eine fiktive KI-Persönlichkeit und alle Inhalte dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Sie sind keine Anlageberatung. Mehr Details findet ihr in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir haben heute ein paar Themen auf dem Tisch, die wirklich extrem spannend sind. Von riesigen Industrieprojekten in Afrika über die Fastfood-Branche bis hin zu Technologien, die unsere Medizin komplett auf den Kopf stellen könnten. An meiner Seite ist wie immer meine geschätzte Kollegin. Hallo, wie geht es dir heute?
Hallo Tim, mir geht es fantastisch. Ich freue mich riesig auf unsere heutige Runde. Wir haben heute wirklich eine wilde Mischung. Es geht nicht nur um Zahlen und Tabellen, sondern um echte strategische Wetten, die die Welt verändern könnten. Ich glaube, unsere Zuhörer werden heute ein paar ganz neue Perspektiven auf Themen bekommen, die man im ersten Moment vielleicht gar nicht miteinander in Verbindung bringt. Womit wollen wir eigentlich direkt einsteigen?
Ich finde, wir sollten mit einem echten Giganten starten, und zwar geografisch und wirtschaftlich. Wir schauen uns Afrikas industrielles Erwachen an, genauer gesagt die sogenannte Dangote-Wette. Da geht es um die geplante Börsennotierung der Dangote Refinery in Nigeria. Das wird voraussichtlich das größte Listing in der gesamten Geschichte Afrikas. Um das kurz für alle zu erklären, die nicht täglich in Finanznachrichten lesen. Ein Listing oder IPO bedeutet einfach, dass ein Unternehmen zum ersten Mal seine Aktien an der Börse verkauft, damit jeder investieren kann. Und hier geht es um eine Raffinerie in einem Land, das eigentlich über riesige Rohstoffvorkommen verfügt, aber bisher fast alles raffinierte Erdöl, also Benzin oder Diesel, importieren musste.
Das ist ja eigentlich ein totaler Paradoxon, oder? Man sitzt auf dem Öl, aber man muss das fertige Produkt teuer aus dem Ausland kaufen. Genau hier setzt die Strategie von Aliko Dangote an, einem der reichsten Männer der Welt. Die Idee ist die sogenannte Importsubstitution. Das klingt kompliziert, heißt aber eigentlich nur, dass Nigeria aufhören will, diese Produkte zu importieren und stattdessen selbst zur Netto-Exportregion werden möchte. Das ist ein Musterbeispiel für moderne Industriepolitik. Die Anlage ist ein strategischer Ankerpunkt für die gesamte regionale Wirtschaft in Westafrika. Man kann sich das wie ein riesiges Fundament vorstellen, auf dem ganz neue industrielle Möglichkeiten aufgebaut werden.
Und die Dimensionen sind wirklich beeindruckend. Es gab bereits massive Finanzierungen, unter anderem eine Vorabsicherung von 400 Millionen Dollar. Für Anleger ist das deshalb so interessant, weil es ein beispielloses Wachstumspotenzial in einem Markt bietet, der bisher als unterentwickelt galt. Wenn man sich die Erfolgsargumente anschaut, springen drei Dinge sofort ins Auge. Erstens eben diese Reduktion der Ölimporte, was die Handelsbilanz Nigerias massiv stärkt. Zweitens die Chance, zum Hauptlieferanten für ganz Westafrika aufzusteigen. Und drittens die sogenannten Skaleneffekte.
Genau, die Skaleneffekte sind hier entscheidend. Das bedeutet vereinfacht gesagt, weil die Anlage so gigantisch groß ist, sinken die Kosten pro produzierten Barrel Öl extrem. Man produziert also so viel auf einmal, dass die einzelne Einheit viel günstiger wird als in einer kleinen Fabrik. Aber wir müssen natürlich auch ehrlich sein. So eine riesige Wette hat natürlich auch ihre Risiken. Man darf das Länderrisiko nicht unterschätzen. Nigeria kämpft mit politischer Instabilität und Währungsrisiken, insbesondere was die lokale Währung, die Naira, betrifft. Wenn die Währung schwankt, kann das die Gewinne für internationale Investoren schnell auffressen.
Absolut. Und dann ist da noch die operative Seite. Eine Anlage dieser Größenordnung zum Laufen zu bringen, ist technisch und organisatorisch eine enorme Herausforderung. Das ist nicht so, als würde man einen kleinen Laden eröffnen. Das ist eine hochkomplexe industrielle Maschine. Und natürlich spielt der globale Markt eine Rolle. Die Volatilität der Rohölpreise, also wie stark die Preise weltweit schwanken, beeinflusst direkt, wie profitabel die Raffinerie am Ende wirklich ist. Aber lassen wir uns mal von der Industrie in Afrika weg und schauen uns etwas an, das wir alle kennen. Fast Food. Man glaubt es kaum, aber auch hier gibt es gerade eine spannende Dynamik, die aus einem Handelskonflikt resultiert.
Ja, das ist eine Geschichte, die fast schon ironisch ist. Es geht um den Handelskonflikt zwischen den USA und Kanada. Normalerweise denkt man ja, dass Handelskonflikte für alle Beteiligten schlecht sind. Aber in diesem Fall gibt es einen paradoxen Kostenvorteil für die großen US-Fastfood-Ketten, wie zum Beispiel McDonald's oder Wendy's. Die Situation ist so: In den USA gibt es gerade einen Mangel an Rindern. Um die Preise für Fleisch zu drücken, haben die USA die Zölle auf kanadisches Rindfleisch gesenkt. Zölle sind ja im Grunde Steuern, die man zahlt, wenn man Waren aus einem anderen Land importiert. Wenn diese Zölle sinken, wird das importierte Fleisch billiger.
Und genau da setzen die Fast-Food-Riesen an. Da Rindfleisch eine der Hauptkostenpositionen für ein Burgerunternehmen ist, führt diese gezielte Steigerung der Importe aus Kanada zu einer direkten Margenausweitung. Jetzt müssen wir kurz erklären, was eine Margenausweitung ist. Das bedeutet einfach, dass der Gewinn zwischen den Einkaufskosten und dem Verkaufspreis größer wird. Während die Fleischproduzenten unter dem Preisdruck leiden, profitieren die Ketten. Die können nämlich ihre Preise für uns Kunden stabil halten oder sogar leicht erhöhen, während sie das Fleisch gleichzeitig billiger einkaufen.
Das ist im Grunde eine klassische Win-Win-Situation für die Konzerne, aber nicht unbedingt für die Bauern. Die drei großen Vorteile hier sind klar. Erstens die direkte Kostensenkung beim Einkauf. Zweitens die Preismacht. Die Ketten geben die Ersparnis nämlich nicht an uns Kunden weiter, sondern behalten sie als Gewinn. Und drittens die Nachfragestabilität. Wir wissen alle, dass die Nachfrage nach günstiger Verpflegung gerade in volatilen Zeiten oft sogar steigt. Aber auch hier gibt es Haken. Diese Zollsenkungen sind oft nur temporär und politisch motiviert. Man kann also nicht davon ausgehen, dass das für immer so bleibt.
Richtig, und es gibt ein riesiges Lieferkettenrisiko. Wenn man sich so stark auf einen einzigen Importmarkt wie Kanada verlässt, ist man verwundbar. Wenn dort etwas passiert, sei es eine Tierseuche oder ein neuer politischer Streit, bricht das System zusammen. Und langfristig müssen diese Firmen natürlich auch die Gesundheitstrends im Blick behalten. Der allgemeine Rückgang des Fleischkonsums könnte die ganze Rechnung irgendwann hinfällig machen. Aber kommen wir mal weg von den Burgern und hin zu etwas, das uns digital betrifft. Wir müssen über die sogenannte SaaS-Pokalypse sprechen. Das klingt fast nach einem Science-Fiction-Film, meint aber das Ende der klassischen Abo-Software.
Oh ja, das ist ein Thema, das viele im Tech-Bereich gerade nervös macht. Zuerst müssen wir kurz klären, was SaaS überhaupt ist. Das steht für Software as a Service. Das sind diese klassischen Modelle, bei denen man eine monatliche Gebühr zahlt, um eine Software zu nutzen. Denkt an Firmen wie Salesforce oder HubSpot. Oh, das Narrativ lautet jetzt: AI kills SaaS. Also die künstliche Intelligenz tötet die Abo-Software. Warum? Weil diese klassischen Programme oft extrem komplex sind. Man braucht oft Stunden an Training, um die Benutzeroberflächen, die sogenannten UIs, überhaupt bedienen zu können. Man klickt sich durch endlose Menüs und Dashboards.
Und genau da kommen die KI-Agenten ins Spiel. Es gibt jetzt einen Trend, den man Vibe-Coding nennt. In Zukunft interagiert der Nutzer nicht mehr mit einer komplexen Software, sondern mit einem Agenten. Man sagt der KI einfach, was man will, und der Agent erledigt die Aufgabe im Hintergrund, ohne dass man jemals ein kompliziertes Interface öffnen muss. Es gibt da bereits erschreckende Daten für die Softwarehersteller. OMR-Reviews zeigen in bestimmten Softwarekategorien massive Traffic-Einbrüche von bis zu 80%. Das heißt, die Leute suchen gar nicht mehr nach dieser speziellen Software, weil sie die Lösung jetzt über KI-Agenten finden.
Das ist ein fundamentaler Shift. Wenn die KI die gesamte Orchestrierung übernimmt, verlieren die proprietären Oberflächen von Firmen wie Salesforce ihren Wert. Und damit bricht auch das Geschäftsmodell zusammen. Bisher haben diese Firmen meistens pro Sitzplatzlizenz abgerechnet. Also jeder Mitarbeiter, der das Programm nutzt, kostet 10 oder 20 Dollar im Monat. Aber wenn ein KI-Agent die Arbeit von 10 Leuten macht, braucht man keine 10 Lizenzen mehr. Wir bewegen uns hin zu einer ergebnisbasierten Abrechnung. Man zahlt nicht mehr dafür, dass man die Software hat, sondern dafür, dass ein Ergebnis geliefert wurde. Das könnte die Bewertung dieser Firmen komplett kollabieren lassen.
Das klingt wirklich dramatisch. Die Argumente dafür sind stark. Die Benutzeroberflächen werden obsolet und durch Low-Code oder No-Code-KI können Firmen ihre eigenen kleinen Tools viel schneller bauen, als sie eine teure Software zu lizenzieren. Aber ist es wirklich so einfach? Es gibt ja auch Gründe, warum diese großen Softwarehäuser nicht morgen pleite gehen. Ein riesiger Faktor ist der sogenannte Daten-Login. Wenn eine Firma seit 10 Jahren alle Kundendaten in Salesforce hat, ist es extrem komplex, diese riesigen Datenmengen zu migrieren. Das ist wie ein Hausumzug, bei dem man alle Möbel einzeln zerlegen und in einer anderen Sprache wieder aufbauen muss.
Absolut. Die Trägheit in großen Unternehmen ist ein gewaltiger Schutzwall. Viele Firmen ändern ihre Infrastruktur nur sehr langsam, selbst wenn es bessere Alternativen gibt. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die SaaS-Firmen selbst nicht dumm sind. Sie könnten ja versuchen, sich anzupassen und ihre eigenen Plattformen in Agentenplattformen zu verwandeln. Es ist also ein Wettlauf gegen die Zeit. Aber die Daten aus den Suchen und Bewertungen lügen nicht. Das Interesse an traditioneller Software sinkt spürbar. Aber wenn wir schon bei KI sind, lass uns doch mal schauen, wer das Ganze eigentlich finanziert. Denn KI braucht nicht nur Köpfe, sondern vor allem Hardware und extrem viel Geld. Und hier kommt Broadcom ins Spiel.
Ja, Broadcom ist ein extrem interessanter Fall. Während alle nur über Nvidia reden, weil sie die Chips liefern, wird Broadcom zu einer Art Finanzierungs- und Infrastruktur-Hub für die KI-Welt. Das ist eine ganz neue Rolle. Es gibt Berichte über geplante Kreditlinien von bis zu 80 Milliarden Dollar. Stellt euch das mal vor. Broadcom leiht KI-Startups wie zum Beispiel Anthropic riesige Summen, damit diese die teuren Chips und die Hardware kaufen können, die sie für ihre Modelle brauchen.
Das ist ja eigentlich ein Bankgeschäft, oder? Broadcom nutzt seine extrem starke Bilanz, um die Finanzierungslücke zu schließen. KI-Startups haben oft geniale Ideen und riesiges Potenzial, aber sie generieren am Anfang noch keine Cashflows. Also sie verdienen noch nicht genug Geld, um diese gigantischen Investitionen aus eigener Tasche zu bezahlen. Broadcom geht hier ein strategisches Spiel. Sie geben das Geld, sichern sich im Gegenzug aber langfristige Abnahmeverträge für ihre eigenen Netzwerkchips und Komponenten. Es ist quasi ein Tauschgeschäft. Finanzierung gegen Marktzugang und Hardwarebindung.
Genau das ist der Clou. Durch diese Finanzierung steuert Broadcom indirekt, welche Hardware die Top-KI-Labore verwenden. Zudem sind sie in der Netzwerkdominanz führend. Man darf nicht vergessen, dass KI-Cluster nicht nur aus einzelnen Chips bestehen, sondern dass diese Chips extrem schnell und effizient miteinander kommunizieren müssen. Und genau in dieser Netzwerktechnologie ist Broadcom Weltklasse. Um das Risiko zu managen, werden diese Kredite oft durch Hardwarebestellungen und strategische Partnerschaften besichert. Das ist also kein blindes Geldwerfen, sondern ein sehr kalkuliertes Investment.
Trotzdem bleibt es ein riskantes Spiel. Wenn ein Startup wie Anthropic plötzlich scheitern sollte, drohen Broadcom massive Verluste. Zudem ist das Zinsumfeld ein Thema. Wenn die Zinsen hoch sind, wird es für Broadcom selbst teurer, diese riesigen Kreditlinien bereitzustellen. Und dann gibt es noch die Regulierung. KI-Technologie wird oft als Dual-Use-Technologie eingestuft, was bedeutet, dass sie sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden kann. Da könnten in Zukunft Einschränkungen kommen, wer wie viel Geld für welche Entwicklung bekommt. Das war eine Menge Tech und Geld. Zum Abschluss möchte ich aber noch ein Thema ansprechen, das uns alle betrifft. Unsere Gesundheit. Es geht um mRNA, aber weit über die Pandemie hinaus.
Ja, die meisten von uns verbinden mRNA ja primär mit den Covid-Impfstoffen. Aber aus Expertensicht waren diese Impfstoffe eigentlich nur der sogenannte Proof of Concept, also der Beweis, dass die Technologie grundsätzlich funktioniert. Die eigentliche riesige Chance liegt jetzt in der Anwendung von RNA für chronische Krankheiten, Autoimmunerkrankungen oder sogar seltene genetische Defekte. Das ist ein fundamentaler Wechsel in der Medizin. Bisher haben wir Medikamente von außen zugeführt, um ein Problem zu beheben. Bei mRNA senden wir dem Körper quasi präzise Bauanleitungen für bestimmte Proteine.
Das ist ein faszinierender Gedanke. Der Körper wird also selbst zur Fabrik für seine eigene Medizin. Und hier gibt es einen strategischen Schatz, von dem viele nicht wissen, die sogenannten Lipid-Nanopartikel, kurz LNP. Das sind im Grunde winzige Fettkügelchen, die die mRNA schützen, damit sie nicht sofort vom Körper abgebaut wird, bevor sie ihr Ziel erreicht. Die Unternehmen, die das geistige Eigentum, also die Patente, für diese stabilen LNPs halten, sitzen auf einer Goldmine, weil man diese Technologie für fast jede mRNA-Therapie braucht.
Und die Vorteile liegen auf der Hand. Erstens sind die Entwicklungszyklen extrem kurz. Man kann neue Therapien in Wochen designen, wofür man früher Jahre gebraucht hätte. Zweitens ist die Präzision viel höher, was Nebenwirkungen minimieren kann, weil die Proteinproduktion zielgerichteter erfolgt. Und drittens ist die Marktbreite gewaltig. Wir reden hier nicht nur von Impfungen, sondern von allem. Von Herz-Kreislauf-Erkrankungen bis hin zur regenerativen Medizin, wo man vielleicht beschädigtes Gewebe reparieren könnte.
Aber auch hier müssen wir die Realität sehen. Ein großes Problem ist nach wie vor die Logistik. Viele dieser mRNA-Produkte brauchen extreme Kühlketten, was den weltweiten Einsatz erschwert. Zudem fehlen uns noch die Langzeitstudien. Wir wissen, dass es kurzfristig funktioniert, aber die Auswirkungen über Jahrzehnte hinweg sind noch nicht vollständig erforscht. Und wie so oft in der Pharmaindustrie gibt es massive rechtliche Kämpfe. Die Patentrechtsstreitigkeiten um die LNP-Technologie sind derzeit extrem intensiv, weil es eben um so viel Geld und Einfluss geht.
Wahnsinn, was wir heute alles besprochen haben. Von der Ölindustrie in Nigeria über die Burgerketten in den USA, die Bedrohung der Abo-Software, die Finanzierung von KI-Giganten bis hin zur Zukunft der Medizin. Es zeigt sich wieder einmal, die Welt ist viel vernetzter, als man auf den ersten Blick denkt. Ein Handelskonflikt in Nordamerika beeinflusst die Marge eines Burgers und ein Durchbruch in der Genetik könnte die Art, wie wir Krankheiten behandeln, für immer verändern.
Absolut. Es ist diese Mischung aus Mut, strategischer Weitsicht und natürlich einem Quäntchen Risiko, die diese Trends antreibt. Ich hoffe, ihr konntet heute einige spannende Impulse mitnehmen und habt einen besseren Überblick über diese komplexen Zusammenhänge bekommen.
Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und dass ihr uns begleitet habt. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge mit weiteren spannenden Insights aus der Welt der Tech und Finanzen. Macht's gut, bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal.
Tschüss und bis bald.
Das war's mit der heutigen Folge von Strategien im Kreuzverhör. Ich danke euch fürs Zuhören und wer mich unterstützen will, lässt ein Abo da oder eine Bewertung. Hier noch ein wichtiger Transparenz- und Haftungsausschluss. Sämtliche Inhalte dieses Podcasts, einschließlich der Recherchen, Analysen und Texte, wurden mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erarbeitet. Die Moderation nutzt eine geklonte Stimme und bei unserem Gast handelt es sich um eine rein fiktive, synthetisch erzeugte KI-Figur. Bitte beachtet, alle besprochenen Informationen, Daten und Meinungen dienen ausschließlich der allgemeinen Information und Unterhaltung. Sie stellen ausdrücklich keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Börsengeschäfte sind mit finanziellen Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Da KI-Systeme Fehler machen können, übernehmen wir keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Daten. Trefft eure Finanzentscheidungen immer auf Basis eigener Recherche. Den vollständigen Disclaimer sowie Informationen zu eventuellen Interessenkonflikten findet ihr in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.